DW Menschen und Märkte.
Und es brummt doch, deutsche Unternehmen mit Exportrekord. Geschäftsmodell vor dem Aus. Schweiz fürchtet G20 Steuerreform. Auf Schatzsuche. Woher kommen die Rohstoffe für die Mobilitätswende? Und Indien. Projekt zur Bekämpfung extremer Armut. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Waren alle Befürchtungen um eine Rezession in Deutschland übertrieben? Können wir die Diskussion darüber abhaken? Deutsche Unternehmen haben im Oktober nämlich so viele Waren ins Ausland verkauft wie noch nie. Der Anstieg hat auch Experten überrascht. Ulla Herrmann.
Insgesamt verkauften die Unternehmen Waren im Wert von fast 120 Milliarden Euro. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres ein Anstieg von 1,9%. Eine faustdicke Überraschung für Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Die deutschen Unternehmen haben sich auf dem Weltmarkt angestrengt. Zum anderen haben wir in den USA ja die Situation, dass dort auch durch die Haushaltspolitik die Nachfrage etwas angeschoben wird. Und auch in China gibt es seit Ende letzten Jahres ein kleines Konjunkturprogramm nach dem anderen. Das macht sich offenbar in unseren Ausfuhren in diese Region jetzt bemerkbar.
Vor allem in den USA brummten die Geschäfte, ob Handelskriege hin oder her. Denn die Amerikaner lieben Produkte made in Germany. Dennoch sind die hervorragenden Exportzahlen kein Grund für übertriebenen Optimismus, warnt Chefvolkswirt Holger Schmieding.
Die Zahlen zum Auftragseingang und zur Industrieproduktion sind weiterhin schlecht. Gerade für den Oktober haben wir eine sehr niedrige Produktion bekommen. Es ist also die Gefahr durchaus da, dass im vierten Quartal die Wirtschaftsleistung trotz der wieder etwas anziehenden Ausfuhren wieder etwas zurückgehen kann.
Auch Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, gibt sich skeptisch.
Man muss die gesamten Konjunkturdaten im Durchschnitt betrachten. Die Exporte waren jetzt gut gewesen, richtig, aber die Auftragseingänge und die Industrieproduktionszahlen sind unerwartet schlecht ausgefallen. Und im Gesamtbild würde ich noch nicht sagen, dass die Rezession im verarbeitenden Gewerbe durch ist.
Neben den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China dämpfen das Chaos um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union die Nachfrage. Auch die Ausfuhren nach Italien sind schwächer geworden, insgesamt nach Europa. Zudem lahmt die Weltkonjunktur und hierzulande schwächt sich die Inlandsnachfrage ab. So laufen zwar derzeit die Exporte besser als die Importe, ein leichter Lichtblick für die deutsche Wirtschaft, doch erst die nächsten Monate werden zeigen, ob es die Trendwende war oder nicht.
Soweit Ulla Herrmann. Kommt es zu der von den G20 und der OECD angestrebten Reform der weltweiten Unternehmensbesteuerung, drohen der Schweiz Steuerausfälle in Milliardenhöhe. Die OECD schlägt vor, Unternehmensgewinne sollen künftig dort versteuert werden, wo sie anfallen. Das würde das Geschäftsmodell von Niedrigsteuerländern wie der Schweiz gefährden. Aus Bern, Matthias Zahn.
Finanzminister Ueli Maurer zeigt sich alarmiert. Im Parlament warnte der Politiker von der nationalkonservativen SVP vergangene Woche, käme es zu der Reform der weltweiten Unternehmensbesteuerung, könnte das die Schweiz hart treffen.
Dann wird es für uns alle relativ ungemütlich. Wir sagen nach wie vor, dass es Einnahmenausfälle zwischen 0,5 und 5 Milliarden geben wird. Wenn das 5 Milliarden sind, dann herrscht dann Heulen und Zähneklappen, wenn das eingespart werden muss.
Derzeit läuft es so. Multinationale Konzerne erwirtschaften weltweit Umsätze. Die Gewinne verschieben sie in Niedrigsteuerländer wie die Schweiz. Hier bezahlen die Konzerne den größten Teil der Steuern. Die OECD schlägt vor, dass die Gewinne künftig dort versteuert werden, wo sie anfallen. Davon profitieren dürften zum Beispiel Schwellenländer wie Indien und Brasilien auf Kosten der Schweiz. Selbst schuld, sagt die sozialdemokratische Abgeordnete Jacqueline Badran. Die Schweiz könnte jetzt die Quittung bekommen für ihre Niedrigsteuerstrategie.
Die Schweiz muss sich schon selber an die Nase nehmen, weil sie sich in den letzten 20 Jahren abhängig gemacht hat von Konzernhauptsitzen durch Anlockung, durch Steuerprivilegien.
Dass die G20 neue Steuerregeln beschließen, scheint kaum noch zu verhindern. Die Schweiz versucht deshalb im Hintergrund Einfluss zu nehmen, um den erwarteten Schaden zu begrenzen. Im kommenden Jahr beim G20-Treffen in Saudi-Arabien soll die Besteuerung internationaler Konzerne ein wichtiges Thema sein. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Schweiz eine Einladung bekommen hat. Als Gast dürfen die Schweizer in Saudi-Arabien dabei sein, in einem Land, das wegen Verstößen gegen die Menschenrechte in der Kritik steht. So wird Kronprinz Mohammed bin Salman verdächtigt, Drahtzieher des Mordes am Regierungskritiker Khashoggi gewesen zu sein. Ueli Maurer ist zurzeit nicht nur Schweizer Finanzminister, sondern steht als Bundespräsident auch der Regierung vor. Maurer hatte kein Problem damit, die Einladung aus Saudi-Arabien anzunehmen.
Das hat nichts mit Saudi-Arabien zu tun, sondern mit G20. Dass das Treffen jetzt in Saudi-Arabien stattfindet, ist eher zufällig. War schon lange so vorgesehen, aber für uns sind die G20 wichtig. Und dass es in Saudi-Arabien ist, das stört eigentlich auch nicht, weil alle anderen treffen sich eben auch dort.
Im Oktober besuchte Ueli Maurer den saudischen König, was ihm Kritik einbrachte. Im vergangenen Januar sorgte Maurer auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für Aufsehen mit der Aussage, der Fall Khashoggi sei abgehakt. Später sagte Maurer dazu, er sei falsch verstanden worden. Im Schweizer Parlament gibt es Kritik daran, dass die Schweiz am G20-Treffen in Saudi-Arabien teilnimmt, vor allem von sozialdemokratischen Abgeordneten wie Fabian Molina.
Unsere Freunde sind Staaten, die Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit hochhalten. Da gehört Saudi-Arabien nicht dazu. Wenn man Politik gegen den Multilateralismus zusammen mit Saudi-Arabien macht, wird das der Schweiz eher früher als später auf die Füße fallen.
Bekannt ist, dass im kommenden Jahr die Sozialdemokratin Simonetta Sommaruga der Schweizer Regierung vorsteht. Sie würde dann nach Saudi-Arabien reisen, worauf Sommaruga weniger Lust zu haben scheint als ihr Kollege Maurer. Intern soll die Sozialdemokratin bereits deutlich gemacht haben, dass sie nicht begeistert ist, von der Aussicht, am G20-Treffen teilnehmen zu müssen.
Matthias Zahn war das. Deutschland will die Energie- und Verkehrswende vorantreiben und benötigt beispielsweise für Batterien in E-Autos dringend Rohstoffe. Die sind aber nur sehr schwer zu bekommen und die Autobauer können sich kaum sicher sein, dass sie unter menschenwürdigen und umweltverträglichen Bedingungen abgebaut werden. Kai Küstner erläutert am Beispiel Kobalt, warum das alles so verzwickt ist.
Was Rohstoffe angeht, gleicht der Kongo einer echten Schatzkammer. Kupfer, Diamanten, Gold finden sich hier im Herzen Afrikas. Und eben auch das derzeit noch für die E-Auto-Batterien so dringend benötigte Metall Kobalt. Doch wer diesen Schatz zu heben versucht, droht sich in ein undurchdringliches Netz von Problemen zu verheddern. Korrupte Politiker oder gar bewaffnete Milizen versuchen sich in einem der gefährlichsten Länder der Erde die Kontrolle über die ertragreichen Kobaltminen zu sichern. Im Kleinbergbau sind es teilweise nach wie vor Kinder, die in den Schächten schuften müssen.
Kongo ist eins der hochkorrupten Länder der Welt, ist aber auch eins der ärmsten Länder der Welt. Und ein Großteil der armen Bevölkerung hängt eben da unter anderem vom Kleinbergbau ab. Und deshalb ist es ja auch so eine gewisse moralische Pflicht, wenn man im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit dann natürlich nicht nur mit den Ländern zusammenarbeitet, wo alles gut läuft, wo die Bevölkerung vielleicht auch dann besser dran ist, sondern da muss man halt da auch hingehen, wo es weh tut. Und da muss man dann im Kongo schauen, dass man sich da mit den Gegebenheiten arrangiert.
Philipp Schütte arbeitet für die ans Wirtschaftsministerium angedockte Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Er war schon zahlreiche Male dort, wo es weh tut, im Kongo, und berät die Industrie, auch die Autokonzerne, bei deren wirklich hochkompliziertem Unterfangen, zum einen sicherzustellen, dass der Rohstoffnachschub nicht versiegt. Dieser Nachschub aber weder die Umwelt in den Krisenherkunftsländern zerstört, noch das soziale Gefüge.
Natürlich muss man die Frage stellen, wie geht der kongolesische Staat mit diesen Einnahmen um, und Transparenz ist da ein ganz wichtiger Punkt, und ich würde nicht sagen, dass da alles in Butter ist, aber es gibt zumindest da eine gemeinsame Reflexion der Probleme und dann hoffentlich auch irgendwann eine Weiterentwicklung.
Auch Daimler, BMW, VW und Co. sind sich der Probleme bewusst, stecken aber in einer echten Zwickmühle. Zum einen haben es die deutschen Autobauer eilig, wollen im weltweiten Wettlauf um die E-Mobilität nicht noch weiter zurückfallen. Und für eine E-Batterie braucht man derzeit eben noch Kobalt und kommt daher am Krisenstaat Kongo nur schwer vorbei.
Die weltweite E-Mobilität auf Grundlage der aktuellen Lithium-Ionen-Technologie ist ohne den Kongo nicht zu realisieren,
erklärt Philipp Schüttes Kollege bei der Bundesagentur für Geowissenschaften und Rohstoffe, Kobaltexperte Siamet Al-Barazi. Das Problem für die Autobauer: sie sind bei den Batterien von Zulieferern abhängig. Dann aber nachzuvollziehen, in welcher Mine, unter welchen Bedingungen das in den Akkus verbaute Kobalt gefördert wurde, lässt sich kaum zweifelsfrei zurückverfolgen. BMW hat bereits die Reißleine gezogen. Wie Wie der Konzern in der Info bestätigte, will der Autobauer künftig auf Kobalt aus dem Kongo ganz verzichten. Stattdessen das Metall in Australien und Marokko selbst einkaufen. Doch da der Kobaltbedarf aller Autobauer weltweit Mitte der 20er Jahre Berechnungen der Bundesanstalt zufolge 5-mal so hoch sein könnte wie heute, dürfte die Bedeutung des Kongo eher noch wachsen. Hierzulande suchen Wissenschaftler und Autobauer nach Alternativen und etwa der kobaltfreien E-Batterie. Doch noch wird der Bedarf wachsen. Und damit wird es vorerst so bleiben, dass für den Kongo der Rohstoffreichtum Segen und Fluch zugleich ist.
Kai Küstner berichtete. Die Nichtregierungsorganisation JPL, Poverty Action Lab, wurde von den diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträgern Abhijit Banerjee und Esther Duflo gegründet. Die NGO erprobt in Südasien Methoden zur Bekämpfung extremer Armut und berät Entscheidungsträger, welche Methoden wirken und welche nicht. Ein Projekt im indischen Bundesstaat Rajasthan wurde erfolgreich abgeschlossen. Rund 1000 Frauen wurden dabei unterstützt, eine eigene Existenz aufzubauen und so ihre Familien aus extremer Armut herauszuführen. Bernd Musch-Borowska.
In Jalawar, einem kleinen Ort im Süden des indischen Bundesstaates Rajasthan, haben sich hunderte Frauen einer Selbsthilfegruppe in einem großen Zelt versammelt. Sie beraten unter anderem über die Verwendung der Gelder, die sie von ihren Einkünften zur Seite gelegt haben. Die Frauen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren haben es mit einer kleinen Starthilfe geschafft, sich selbstständig zu machen und eine Existenz aufzubauen. Eine von ihnen ist die 47-jährige Radabai. Ich gehöre auch zu unserer Selbsthilfegruppe und zahle jede Woche 20 Rupien in unsere Kasse ein. Ich habe jetzt ein eigenes Geschäft und habe schon 10.000 Rupien von insgesamt 15.000, die ich als Kredit bekommen habe, zurückbezahlt. Der Kredit und andere Hilfsleistungen wie grundlegende Schulungen für die Frauen, die fast alle nie eine Schule besucht haben, kamen von der Nichtregierungsorganisation JPL, die von den diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträgern Abhijit Banerjee und Esther Duflo gegründet wurde. Zusammen mit einer lokalen Hilfsorganisation seien Methoden erprobt worden, wie die Menschen aus extremer Armut herausgeholt werden könnten, sagte die Direktorin des Poverty Action Lab JPL, Shagun Sabadawal.
It's really important to understand what is working, what is not, what is causing things to not work on the ground.
Wir versuchen herauszufinden, was funktioniert und was nicht, um dann festzulegen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. JPL bildet eine Brücke zwischen den Forschern an der Basis und den Entscheidungsträgern, das heißt den Regierungen in verschiedenen Ländern.
Which are the policy makers and the governments in multiple countries?
In Jalawar hat die Partnerorganisation von JPL, Bandan Konagar, vor 3 Jahren 1000 Frauen ausgewählt, die in extremer Armut lebten. Den Frauen wurden kleine finanzielle Starthilfen zur Verfügung gestellt und Geschäftsideen vorgeschlagen, mit denen sie den Lebensunterhalt für ihre Familien verdienen könnten. Projektleiter Najendra Gosal. Wir haben überlegt, für welches Betätigungsfeld sich die jeweilige Kandidatin eignete und auch, welche Art von Geschäft eine Erfolgsaussicht auf dem jeweiligen Markt haben könnte. Auch hier dabei ist eine der erfolgreichen Frauen in Jalawar. Ihr Mann wurde durch eine Krankheit arbeitsunfähig und die Familie konnte kaum überleben. Nachdem sie in das Projekt von JPL aufgenommen wurde, so die rund 50-Jährige, habe sich ihr Leben grundlegend verändert. Heute bin ich in der Lage, Kleidung für uns zu kaufen. Das war früher gar nicht möglich. Ich kann besseres Essen für uns zubereiten und ich kann jeden Monat etwa 1000 Rupien zur Seite legen, umgerechnet 12 Euro. So habe ich etwas, wenn ich krank werde oder ein anderer aus meiner Familie. Das Poverty Action Lab JPL, das Aktionslabor gegen Armut der Wirtschaftsnobelpreisträger, hat mit dem inzwischen erfolgreich abgeschlossenen Projekt in der strukturschwachen Region im Süden Rajasthans 1000 Frauen gefördert und somit schätzungsweise rund 7000 Menschen geholfen, aus eigener Kraft aus der extremen Armut herauszukommen. Oft reiche eine kleine Hilfe, so JPL-Direktorin Shagun Sabadawal, um den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen.
Aus dem ARD-Studio Südasien war das Bernd Musch-Borowska. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.